Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reitstall Revolution. Es ist fast Frühling und wir sind heute sogar mal hier draußen mit ab und zu ein bisschen Sonne. Ich bin zu Gast bei Sophia Lang hier in Berg, einer ganz besonderen Reitschule. Und ich freue mich, heute Sophia persönlich kennenlernen zu dürfen, nachdem ich sie eine Weile auf Instagram gefolgt bin. Sophia, schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, Nicolette, schön, dass du hier bei uns bist und ich freue mich, dir heute so ein bisschen was zu erzählen.
Ja. Das, denke ich, wird eine ganz interessante Geschichte, denn du bist mir ja vor allen Dingen auch aufgefallen, weil du von vornherein eigentlich, ja, sagen wir mal, nicht ganz so leise darüber sprichst, was heute in Reitschulen gehauen und gestochen sein muss, damit man zum einen das Pferdewohl nicht außer Acht verliert, aber auch irgendwo wirtschaftlich sein kann. Darf ich dich als erstes mal fragen, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin jetzt 28 Jahre alt und ich habe die Reitschule hier seit ungefähr 3 Jahren. Am Anfang im sehr kleinen Rahmen und mittlerweile, ja, zunächst sag mal doch noch überschaubaren Größe. Wir wollen auch nicht weiter wachsen, was die Pferdeanzahl betrifft, aber haben uns doch so ein bisschen vergrößert in den letzten Jahren.
Okay, und woher kommt es? Also wie bist du auf die Idee gekommen, eine Reitschule zu gründen?
Also ich habe schon immer als Kind immer schon gesagt, ich möchte eines Tages meinen eigenen Reiterhof haben. Ich bin ja selber in der Reitschule geritten. Ich habe angefangen in der Reitschule zu reiten, wie die meisten wahrscheinlich. Und habe dann immer gesagt, ich möchte einen eigenen Hof haben. Und ja, habe dann Schule gemacht und auch mal angefangen zu studieren. Und habe dann, der Wunsch war immer noch da. Und ich habe dann in der Reitschule auch mal gearbeitet. Und dann wurde der Wunsch noch größer. Ich wollte einen eigenen Hof, ich wollte meine Pferde selber halten und eben da auch den Unterricht geben. Es hat mir nie irgendwie gefallen, was ich so in den Reitschulen gesehen habe, die ich besucht hatte. Deswegen habe ich dann beschlossen, ich möchte es anders machen. Und habe dann beschlossen, nachdem wir hier dieses Objekt gekauft haben, dass ich eben hier meine eigene Reitschule mache. Und dann habe ich angefangen, das Ganze auszubauen.
Ja, okay, cool. Und du, das heißt, du warst einfach Hobby-Turnierreiter und hast dann Trainerscheine und sowas gemacht? Oder?
Ganz genau, ja. Ganz genau. Ich bin selber Turnier geritten bis zur schweren Klasse und in der Dressur. Und Springen bin ich auch mal geritten, aber nur so bis A. Und ja, habe Abzeichen gemacht bis L Springen, aber das war's dann auch. Ja. Und mein Schwerpunkt war schon immer die Dressur. Und dann habe ich eben einen Trainerschein gemacht und ja, auf der Basis dann meine Reitschule eben aufgebaut.
Interessant. Dein Konzept hat auch Gruppenstunden oder ausschließlich Einzelunterricht? Wie ist das hier aufgebaut?
Also wir bilden ausschließlich in Einzel- und Doppelstunden aus. Also Gruppenunterricht, da bin ich außer für zur Turniervorbereitung gar kein großer Fan davon. Ich mag auch Abteilungsreiten nicht so gerne und deswegen habe ich mich für dieses Konzept entschieden, weil es für die Kunden und die Pferde einfach die bessere Wahl ist.
Okay, schön. Jetzt hast du natürlich schon eine sportliche Ausrichtung, würde ich sagen, oder?
Also es ist schon, ja, so definitiv. Also wir richten uns zwar auch an Freizeitreiter, aber im Endeffekt ja, haben wir natürlich auch diesen Aspekt mit drin, dass wir eben sagen, wer sportlich Interesse hat, den fördern wir auch eben gerne entsprechend ein bisschen sportlicher.
Mhm. Und ich habe mir auch über deinen Instagram-Kanal ein bisschen zu Ohren kommen lassen, dass du natürlich auch sehr viel Wert auf gut ausgebildete Schulpferde legst, mit denen man, oder du selber auch, wo du sagst, ich brauche Berittzeit, ich muss meine Pferde immer wieder korrigieren können, damit sie das Niveau, was ich meinen Reitschülern gerne mitgeben will, auch überhaupt leisten können und auch gesund leisten können. Ist das soweit deine Philosophie? War das von Anfang an so oder hast du da irgendwas, sag ich mal, lernen müssen und am Anfang auch nicht gleich so gehandelt?
Also es war von Anfang an so, wie gesagt, ich habe davor auch schon in einer anderen Reitschule gearbeitet und habe da eben gesehen, dass die Pferde wirklich nie Beritt hatten, mit den Schülern gemacht haben, was sie wollen, schlecht auch, vielleicht nicht unbedingt schlecht ausgebildet, aber auf jeden Fall sehr schlecht geritten waren und das hat mir alles nicht gefallen und seit ich wirklich hier angefangen habe, meine Reitschule hier zu betreiben, sobald ich diesen ersten Unterricht hier gegeben habe, wurden die Pferde kontinuierlich immer Korrektur geritten und ich habe auch immer nur Pferde genommen, die auch eine gewisse Basis hatten, wo man einfach auch als Schüler gut was von lernen und auch von profitieren kann.
Okay, Sophia, das ist ja alles ganz schön, ne? Also wir haben uns jetzt eine schöne bunte Welt gemalt, wir haben tolle Schulpferde, wir haben eine wichtige Anlage und so weiter, aber sind wir mal ehrlich, der Tag hat ja nur 24 Stunden Und eine Reitschule verdient nun mal ihr Geld damit, dass sie Reitunterricht gibt. Und wenn man aber Zeit für Beritt und so weiter braucht, dann hat man eigentlich nur eine Wahl. Man muss die Kosten oder beziehungsweise die Preise für Reitstunden so kalkulieren, dass die Ausbildung, die Ausrüstung und alles, was zum Pferd gehört, halt mit da drin ist. War das bei dir von Anfang an direkt auf dem Schirm? Hast du immer gesagt, also meine Berittzeit, die kalkuliere ich mit ein und ich weiß, dass das hier auch nur hochpreisig funktioniert? Oder hattest du auch eine Zeit, wo du erstmal einfacher angefangen hast, erstmal jeden erreichen wolltest? Wie war das bei dir?
Also tatsächlich habe ich am Anfang den Fehler gemacht, den ziemlich wahrscheinlich sehr viele Betriebe auch noch immer machen. Den habe ich am Anfang auch gemacht. Ich habe einfach irgendwie gedacht, ich muss es für jeden irgendwie leistbar halten. Ich habe nicht genau kalkuliert, was jetzt meine Kosten sind. Ich habe wirklich im Endeffekt einfach mal drauf losgearbeitet zu einem Preis, wo ich mir irgendwie gedacht habe, ja, das ist für viele einfach noch leistbar, bis ich dann einfach irgendwann gemerkt habe, dass es halt so auf Dauer nicht funktioniert, weil meine Qualität zwar, die ich den Pferden geboten habe, was die Versorgung anbelangt, hoch war, meine Ausgaben folglich auch, meine Einnahmen aber viel zu niedrig, als dass ich dieses System auf Basis meiner Reitschule hätte aufrechterhalten können, aus den Kosten, die ich da erwirtschafte einfach.
Okay. Jetzt hattest du ja gesagt, dein Konzept mit Zweierunterricht und Einzelstunden, da stehst du maximal dahinter. Ich rede ja ganz offen darüber, dass ich am Anfang versucht habe, über Quantität meine Reitschule dann wirtschaftlich zu gestalten. Also, dass ich meine Gruppen immer größer gemacht habe, immer mehr Reitlehrer eingestellt habe, dass ich immer mehr Reitstunden gegeben habe und was weiß ich. Und natürlich dann auch wirklich an den Punkt kam, wo ich, das weiß ich immer wie, noch wie heute, maximal drüber war. Also ich hatte einfach so einen Stress in mir drin, dass ich nicht mehr ertragen habe, wie meine Pferde leiden. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. In dem Moment habe ich das dann wirklich wahrgenommen, weil ich selber auch mitgelitten habe. Ob das jetzt die richtige Reihenfolge ist, da möchte ich heute kein Urteil mehr darüber mir erlauben, weil ich habe tatsächlich ja gehandelt, ne? Aber ich bin erstmal in dieses Loch gefallen. Kannst du mir sagen, hattest du so eine Situation auch mal irgendwann, dass du in den letzten 3 Jahre, glaube ich, ne, ja, mal auf dem Reitplatz oder in der Halle gestanden hast und gesagt hast, also ganz ehrlich, das wollte ich nicht. Gab es das mal für dich?
Ja, also das war tatsächlich dann der Punkt, wo ich auch beschlossen habe, dass ich was an meiner Preisstruktur verändern muss, damit ich das eben auch langfristig so anbieten kann. Ja. Weil es ist ja im Endeffekt niemandem geholfen, wenn irgendwann die Reitschule schließen muss, weil es bisher immer billig war, aber es sich dann einfach auch überhaupt nicht mehr lohnt und man wirklich auch jeden Monat draufzahlen muss, was ich auch am Anfang tatsächlich gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, ich war selber dann auch nicht zufrieden, weil ich einfach gemerkt habe, die Leistung, die ich erbringe, steht nicht in der Relation zu dem, was ich verdiene.
Wir haben ja das Thema billig bleiben oft im Zusammenhang mit, wir müssen den Reitsport erhalten. Na, es ist ja so ein, auch für gerade im Einstiegsbereich wird natürlich sehr viel darüber gesprochen. Ich darf jetzt im März in der Hippolini-Hauptversammlung als Keynote-Speakerin auftreten und dort ein Stück weit Weiterbildungen geben, weil Hippolini, und man glaubt es ja nicht, von Anfang an durchaus ein ganz anderes Konzept zum Beispiel hat, auch Team Pony Konzept ist so, als der klassische Reitunterricht, wo ich sag mal Massen von Kindern einfach nur billig reiten sollen, sondern hier geht es ja schon darum, dass sie einfach, die tun einfach den Pferdeschlüssel kleiner halten, ne, und sind dadurch rentabel. Also man hat, ich will jetzt bitte die Leute, die jetzt, ich kenne die genauen Zahlen nicht, also bitte jetzt nehmt mir das nicht übel, aber übertrieben gesagt, man hat mehrere kleine Mäuse an beispielsweise ein oder zwei Ponys, anstatt eine 1:1 Pferd-Kind-Belastung zu machen. Und dadurch schafft man auch wieder Wirtschaftlichkeit und schafft natürlich auch ein Stück weit, wie soll ich das ausdrücken, Überschaubarkeit der Risiken, weil du hast halt nicht so viele Pferde mit kleinen Kindern, also nicht zwei Risikopole, und dadurch bleibt es sicher, es ist immer ein Pädagoge dabei und so weiter und so fort. Jetzt wirkst du auf mich, als bist du auch eher so ein Typ, der klassisch reitausgebildet ist, der den Unterricht so kannte, Abteilung, also Longe, Abteilung, und dann später, wenn man gut war, ist man in den Einzelunterricht gegangen und hat sportlichere Ambitionen übernommen. Dort gibt es ja aber wirklich gerade mit kleinen Kindern häufig das Problem, dass man das gar nicht stemmen kann. Also das geht einfach nicht zu machen. Ein kleines Kind, sagen wir mal, wir reden jetzt von 5- oder 6-Jährigen, ja, zu einem Pony, da kannst du nicht 10 hintereinander reiten lassen, das geht einfach schief. Und es ist tatsächlich auch nicht wirklich wirtschaftlich, weil die 10 Ponys, die du dafür brauchst, so, worauf wollte ich hinaus? Ich habe extra viele Extra-Runden gedreht. Wie stehst du zu diesem, wir müssen den Reitsport erhalten um jeden Preis und deswegen billig sein, Thema?
Also das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht so. Ich finde einfach, Reitsport ist einfach ein Sport, der mit gewissen Kosten einhergeht. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass einfach die Versorgung der Pferde teuer ist. Wenn man sich anschaut, was an Futterkosten dazu gekommen ist, was an Personalkosten dazu gekommen ist, wie sich einfach diese Kosten, und das hört ja nicht auf bei diesen genannten Kosten, das sind ja auch die Kosten für Maschinen, die Kosten für Unterhaltung einer Reitanlage. Das sind alles Aspekte, die man auch einfach berücksichtigen muss. Das habe ich auch ganz oft. Die Leute denken, die Pferde stehen ja eh da. Dem ist aber halt nicht so. Die Pferde wurden angeschafft, um Reitunterricht zu erteilen. Und sie verursachen einfach enorm hohe Kosten. Die sind auch in den letzten Jahren gestiegen, weswegen man auch die Preise, oft sagen Leute, ich bin vor 20 Jahren für 10 Euro geritten. Das mag alles sein, aber das spiegelt einfach nicht die Kostenstruktur wider, die wir heutzutage fahren können. Und Reiten ist irgendwo natürlich ein, wenn man es so nennen darf, Luxushobby geworden. Aber das ist nicht die Schuld der Stallbesitzer, sondern einfach die Schuld, dem geschuldet, dass einfach alles teurer geworden ist. Und logischerweise, um eine vernünftige Qualität anbieten zu können, muss ich als Reitschulbetreiber oder als Anlagenbetreiber, das gilt ja auch für die Pensionspferde, leider Gottes auch die Preise irgendwo weitergeben, um nicht selber drauf zu zahlen oder selber eben dann auch daran kaputt zu gehen.
Für mich ist das sowieso ganz oft eine Frage, warum das in unserer Branche so ein All-Time oder so ein Evergreen ist, dass wir das erhalten auf unsere Kosten, weil wir ja in anderen Branchen eigentlich die ganze Zeit gewöhnt sind, dass die Kosten ein Stück weit mitgestiegen sind. Ne? Ich möchte das jetzt absolut nicht kleinreden, aber wir haben das... Bei uns ist immer so ein Running Gag in der Familie, der Männerhaarschnitt. Ja, so der Männerhaarschnitt, was hat der früher gekostet, was kostet der heute? Und ich finde das absolut gerechtfertigt, ne? Wenn man jetzt die Mietpreise, die Energiekosten und so weiter, was so ein Friseursalon heute stemmen muss, absolut. Aber dort gibt es meines Erachtens einen Punkt nicht, und das ist diese emotionale Verbundenheit zwischen Kunde und Betreiber. Das ist jetzt natürlich beim Reitlehrer tatsächlich nicht ganz so heftig, glaube ich, wie zum Beispiel beim Pensionspferdegeschäft, weil du halt jeden Tag mit denselben Familien das Pferd, was ein Familienmitglied ist am Ende inzwischen heute, bewirtschaftest. Und am Ende könnte man ja sagen, der Reitschüler kommt ein-, zweimal die Woche, mal kommt vielleicht die Oma mit, mal die Eltern. Größere Reitschüler kommen vielleicht ganz alleine und Erwachsene sowieso. Da hat man ein bisschen eine andere Distanz. Was glaubst du, woher kommt das in unserer Branche, dass wir immer wieder glauben, wir haben die Verantwortung fürs Portemonnaie unserer Kunden mit?
Das Problem an der Sache ist, glaube ich, hauptsächlich, dass das in den Köpfen vieler Leute eben einfach noch so drin steckt, dass Reiten einfach irgendwie für jeden bezahlbar sein muss. Es ist natürlich schade, wenn es das nicht ist, aber das ist heutzutage einfach auch eben nicht mehr realisierbar, zumindest dann nicht, wenn man eben auch eine gescheite Versorgung seinen Pferden eben bieten möchte.
Und da kommen wir eigentlich zu einem nächsten sehr interessanten Punkt. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich hatte lange Zeit wirklich eine Herausforderung damit, gute Schulpferde zu kaufen, weil man unter anderem als Reitschule manchmal sogar interessiert Geschichten erfinden musste, wie man jetzt an dieses Pferd kommt, weil haufenweise kuriose Geschichten darüber kursieren, wie es Schulpferden in Reitschulbetrieben geht. Das Image der Reitschulbetriebe als Pferdehalter ist jetzt nicht unbedingt immer das Beste. Woher oder kannst du das nachvollziehen? Hast du das selbst auch erlebt, dass jemand zu dir gesagt hat, ja, also an deine Reitschule verkaufe ich das Pferd nicht?
Also an meine Reitschule speziell jetzt nicht, einfach weil ich ziemlich von Anfang an tatsächlich einen Verkaufsstall an der Hand hatte, wo ich eigentlich, ich sag mal, 90% meiner Schulpferde darüber beziehe. Deswegen habe ich jetzt selber dieses Problem nicht. Ich kann aber verstehen, wenn Leute zum Beispiel sagen, ich verkaufe mein Pferd nicht an eine Reitschule, weil man tatsächlich ja noch dieses klassische Konzept, ein Pferd läuft hinter dem anderen, komplett tief ausgebunden, stundenlang im Kreis, habe das tatsächlich selber auch eben bei einer Reitschule, wo ich selber auch mal gearbeitet habe, erlebt. Die haben teilweise wirklich in den Sommerferien die Pferde 5 Zeitstunden, ist kein Witz, am Tag laufen lassen, weil es natürlich Geld bringt. Das hat mich total geschockt und da verstehe ich natürlich auch die Sichtweise der Leute, wenn die sagen, ich verkaufe nicht an einer Reitschule, weil das wünscht sich niemand für sein Pferd. Das ist weder tiergerecht noch sonst irgendetwas. Mhm. Und deswegen kann ich es in gewisser Weise verstehen. Ich finde halt, man muss sich immer, ich bekomme auch sehr oft tatsächlich mittlerweile Pferde angeboten von Privatleuten, die sagen, hey, in deiner Reitschule könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Genau, wie gesagt, ich kaufe meistens über einen Handelsstall, aber es wären Leute bereit, ihre Pferde, sogar etliche Leute, ihre Pferde in meine Reitschule zu geben, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ich finde halt, man muss es sich immer als Besitzer vorher anschauen und auch sich das Konzept angucken, weil wenn das jetzt wirklich so ist, wie zum Beispiel es auch ja bei dir war, so eine 1-zu-1-Betreuung, da könnte ich mir selber ein Pferd von mir auch gut vorstellen, also ein privates Pferd, und in einem Abteilungsreiten mit 8, 9 Leuten in der Gruppe, da würde ich definitiv mein Pferd auch nicht hinverkaufen.
Ja, ja. Also es ist schon ein Stück weit nachvollziehbar. Ich glaube halt, dass wir das Image sehr gut aufbessern können, indem wir generell ein besseres Preisniveau in die Reitschulen bringen. Zum einen, weil wir es für die Pferde einfach brauchen, ne? Für die Versorgung. Ich muss sagen, für mich war das auch ein hartes Learning. Ich war 23 Jahre alt, ich wollte erstmal nur Geld verdienen und meinen Traum vom Pferdehof umsetzen. Ne? Und dann habe ich gemerkt, die Pferde sind meine wichtigsten Mitarbeiter und es geht allen hier auf meinem Hof gut, aber mir und den Pferden, die am meisten schuften, also sowohl meine Mitarbeiter, ich, als auch die Pferde, wir haben eigentlich alle ein bisschen das Scheißleben hier gezogen. So. Und da war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann so nicht der richtige Weg sein. Heute schaffe ich es, und das wirst du wahrscheinlich ähnlich machen, auch mal eine minimale Korrektur meiner Pferde unter einem Reitschüler durch die 1-zu-1-Betreuung wahrzunehmen. Na, also zu sagen, oh, hier scheint ein bisschen was zu sein, aber wenn ich jetzt den Reitschüler so anleite, wie ich es vielleicht selbst machen würde, dann kann ich das 1-zu-1 natürlich umsetzen. So, und jetzt kommt natürlich ganz oft, ich habe provokante Thesen da draußen, wo zum Beispiel ich sage, man kann mit einem Schulpferd, was gut gebucht ist, heute zwischen 2.000 und 4.500 Euro Umsatz im Monat machen. Das schaffst du mit einem Pensionspferd nicht. Und dann kriege ich natürlich immer so Kommentare unten drunter, ja, wie oft müssen die denn dann gehen und so weiter und so fort. Und tatsächlich, wir nehmen ja 76 Euro für 45 Minuten Reitunterricht. Und das heißt, dass jedes Schulpferd bei uns für zweimal am Tag für 45 Minuten eingebunden ist, meistens auch nicht hintereinander, und das auch nur an 5 Tagen in der Woche. Und ich persönlich finde das recht moderat, noch dazu, wo ich eine ganz andere Auslegung habe als bei dir. Meine Pferde werden nicht so sportlich, oder sind inzwischen gar nicht mehr meine. Nadja, entschuldige bitte. es sind meine Ex-Pferde, die ich an meine liebe Kollegin komplett mit übertragen habe. Aber ich will damit sagen, ich finde, dass bei unserem Kundenklientel, wir haben uns ja auf Anfänger, Quereinsteiger, Späteinsteiger auch spezialisiert, ist das super tragbar, weil die Pferde gar nicht so sehr in die Belastung kommen. Ne? Also wir haben eigentlich, wir könnten sagen, wir machen 2x 45 Minuten Warm-up. So, ne? Und trotzdem finde ich, ist das diese 2x eine total zumutbare Zeit. Ne? Manche Sportpferde werden 2x am Tag geritten, früh und Nachmittag, ne? Oder so. Das können sich dann viele nicht vorstellen, dass man das auch schaffen kann, ohne die Pferde auszunutzen. Und wir sind ja aktuell bei 76 Euro für 45 Minuten Reitunterricht, also roundabout für 100 Euro in der Stunde. Darf ich dich fragen, wie deine Preise aktuell sich gestalten?
Also wir machen es ja so, dass wir, viele Leute reiten ja bei uns im Abo, und es ist so, wir haben 30 Minuten reine Arbeitszeit und 15 Minuten selbstständiges Aufwärmen im Sinne von Schritt führen oder Schritt reiten, wenn ein Reitlehrer anwesend ist, und Trockenreiten wird auch noch danach erledigt. Das bedeutet 30 Minuten Arbeitszeit mit dem Pferd, und wenn die Leute das Ganze einzeln buchen, dann bezahlen die 65 Euro bei uns für 30 Minuten. Bis zur Klasse AL, sage ich jetzt mal. Ab der Klasse L, das sind dann natürlich auch andere Schulpferde wieder, dann bezahlen sie 70 Euro für 30 Minuten. Und wenn sie Doppelstunde reiten, das geht bei uns tatsächlich auch nur im Abo, dann zahlen die pro Reiter 40 Euro, geht auch 30 Minuten, wie gesagt, exklusive der Auf- und Abwärmzeit.
Genau. Da bist du ja sogar noch ein Stück teurer als wir, ne?
Also das stimmt, ja.
Und es scheint ja auch zu funktionieren. Hast du überhaupt irgendwann mal das Gefühl gehabt, du hast ein Nachfrageproblem?
Nee, tatsächlich hatten wir kein Nachfrageproblem, einfach weil ich schon ganz früh auch den Fokus auch in unserer, ich sag jetzt mal, Werbung drauf gelegt habe, einfach was wir bieten und worin wir uns auch unterscheiden von anderen Betrieben. Wir haben ja tatsächlich einige Betriebe in der Umgebung, die machen aber eher, wie gesagt, zu diesem Massenkinderunterricht, den man kennt, oder eben Abteilungsunterricht, der teilweise im Übrigen nicht mal wirklich viel nennenswert billiger ist, am Rande erwähnt. Ja. Und ich habe da tatsächlich immer schon den Fokus drauf gelegt, das auch hervorzuheben und auch wirklich zu sagen, wir bieten das. Und das auch wirklich, deswegen habe ich auch mit Social Media angefangen, einfach um zu zeigen, was möglich ist, und eben um auch zu zeigen, worin wir uns unterscheiden.
Ja, hast du ein schönes Thema als Vorlage gegeben, Social Media Präsenz. Viele Reitschulen, wenn ich sie in meine Betreuung übernehmen darf, haben natürlich gerade in der Zeit, in der wir sehr viel über das Thema Pferdewohl diskutieren, sehr viel auch Meinung haben, manchmal Meinung ohne Wissen, nicht immer, aber manchmal, Angst davor, sich auf Social Media zu zeigen. Ich habe in den letzten Tagen beobachtet, dass du zum Beispiel das Thema hattest, Fotografieren und Videoaufnahmen, nur mit deiner Zustimmung. Es gab wohl auch ein paar kontroverse Diskussionen darüber, habe ich gemerkt. Wie war das für dich? Also hattest du schon mal negative Erfahrungen? Hast du Angst davor gehabt und hast gesagt, na gut, ich pfeife drauf, oder war es dir immer eigentlich egal?
Also generell ist es so, ich hatte früher schon mal Social Media in einem, ich sag mal, etwas größeren Rahmen gemacht. Von daher war ich schon so ein bisschen darauf eingestellt, was mich auch erwarten würde. Ja. Und es ist einfach so, man macht es grundsätzlich nie allen Leuten recht. Mhm. Von dieser Vorstellung muss man sich auch einfach freimachen, wenn man mit Social Media anfängt. Es ist auch einfach so, es gibt immer Leute, die meckern. Man kann das perfekt gerittene Pferd zeigen. Die Leute werden immer einen Grund finden, dass sie da irgendwas schlecht reden. Und wir machen es mittlerweile auch einfach so. Konstruktive Kritik ist bei uns gern gesehen und da diskutiere ich auch gerne mit dazu. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, auch wenn man so ein Video postet, muss man natürlich auch damit rechnen, gerade auch wie mit den Fotos, dass natürlich auch Leute sagen, hey, das gefällt mir nicht so gut. Aber ich finde es auch einfach wichtig, gerade da im Reitsport eben auch Themen anzuschneiden und auch mit Reitschulen, die eben ja so ein bisschen kontrovers auch einfach sind, und da auch mal drauf aufmerksam zu machen und dann natürlich da auch zu sagen, okay, ich stehe einfach drüber, und wenn wirklich Kommentare unter der Gürtellinie sind, dann kann man die verbergen. Das bedeutet, die Leute sehen gar nicht, dass diese Kommentare nicht mehr existieren. Aber niemand anders sieht es, man muss auch nicht drauf eingehen, und ich erspare mir weitestgehend unnötige Diskussionen mittlerweile auch einfach. Und wenn es ganz übel läuft, blockiere ich die Person, weil im Endeffekt, ja, ist das sowieso nicht irgendwie ein relevanter potenzieller Kunde, weil wenn der schon im Internet pöbelt, dann darf er auch gern wegbleiben. Das brauchen wir natürlich auf der Anlage jetzt nicht. Wir wollen einen respektvollen Umgang und ja, genau.
Okay, also du bist da, glaube ich, relativ cool. War das immer so?
Also mit meinem alten Social Media Account, der auch schon relativ groß war, da war ich am Anfang nicht ganz so cool. Ich habe mir die Dinge sehr zu Herzen genommen, aber jetzt einfach mit der Zeit gelernt, wie gesagt, dass man sich eben recht machen kann. Und ja, seit ich diese Einstellung habe, geht es mir auch deutlich besser.
Kannst du mit uns teilen? Gab es mal irgend so ein Erlebnis, wo du sagst, also das war wirklich für mich, da ging es mir wirklich mal tagelang schlecht, oder das habe ich, oder gab es sowas nicht? Also kein so ein Außenseiter, der wirklich mal so rausgestochen ist.
Also so richtig, ich sag mal so, viele Leute warten ja auch auf eine Reaktion. Die schreiben einen bösen Kommentar und dann warten sie auf eine Reaktion, damit sie weiter pöbeln können.
Ja.
Ist einfach so, dass ich diesen Kommentaren keine Reichweite gebe. Ich verberge diese Kommentare, ich lösche die Kommentare, ich lasse mich da nicht drauf ein, weil im Endeffekt, das führt zu überhaupt nichts, und kann ich auch nur jedem raten, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen, und manche Sachen verdienen auch einfach keine Reaktion.
Okay, hast du also ganz gekonnt einfach gebremst, immer
bevor genau, es so weit gehen ganz
konnte.
Genau.
Ja, cool. Hast du eine Vision, wohin soll es gehen? Siehst du dich auch in 20 Jahren noch als Reitlehrerin?
Also tatsächlich mache ich meinen Job wahnsinnig gern. Auch, ja, glauben manche immer nicht, aber ja, ich mache es wirklich gerne. Wichtig ist mir halt, ich möchte jetzt nicht noch mehr Schulpferde anschaffen, weil wir haben jetzt so eine Grenze, wo ich sage, okay, denen werden wir gerecht. Also ich und meine, ich sag mal, Mitreitermädels, diesen Pferden werden wir gerecht, und das können wir alles so aufrechterhalten. Wir sind ja jetzt tatsächlich ein bisschen gewachsen, indem eine Freundin von mir, die auch Trainerin ist, hier mit eingestiegen ist und jetzt auch hier Unterricht gibt, was wirklich auch sehr gut angenommen wird und sehr gut ankommt. Und für mich auch sehr wertvoll ist, weil ich auch einfach ja, so ein bisschen meine Entlastung habe, wenn ich irgendwie mal sage, ich bin im Urlaub oder irgendetwas. Mhm. Und ja, weil ich auch einfach sie fachlich sehr schätze. Und ja, also das war auf jeden Fall nochmal ein großer Schritt, dass ich da jemanden auch mit reingenommen habe. Aber ja, in dem Sinne, weiter wachsen wollen wir jetzt eigentlich nicht. Ich hoffe halt, dass alle Pferde fit bleiben und dass es so, ich sag mal, weitergeht. Und dass wir halt möglichst gutes Reiten und guten Sport hier vermitteln können. Und genau.
Eine Frage habe ich noch an dich, die ist ein bisschen, ja, auch weil mich das interessiert. Ich bin ja sehr, sehr direkt, wenn jemand zu mir sagt, wenn wir im Pensionsstall sind. Und ich sage dann provokant, naja, ich bin der Meinung, unter 1000 Euro braucht man eine gute Reitanlage eigentlich gar nicht mehr anbieten, weil man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben hier und ein bisschen Geld verdienen. Und ja, natürlich kann man vielleicht auch ab 750 oder ab 800 wirtschaftlich sein, aber ich halte das halt nicht für langfristig nachhaltig gedacht. Nichtsdestotrotz kann ich an der Stelle auch sagen, keiner meiner betreuten Betriebe hat bis jetzt auf 1000 Euro erhöht. Viele haben erhöht, viele haben sehr erfolgreich erhöht. Eigentlich haben alle sehr erfolgreich erhöht, wenn ich ganz genau drüber nachdenke. Aber es gab keinen, der 1000 Euro verlangt hat. Und wenn ich aber dann mit dieser These rausgehe, dann werde ich ganz oft gefragt, ob ich nicht Angst davor habe, dass die Pferde zurückgehen und so weiter. Und ich sage, nein, ich glaube nur, dass viele eigentlich zurück in die Reitschulen gehören und eigentlich noch gar kein eigenes Pferd brauchen, sondern lieber schon mal in der Reitschule lernen sollten, dass das krass Geld kostet, dass man dort auch einfach den absoluten Luxus genießt, dass sich jemand anders um die Ausrüstung des Pferdes sorgt, um die tierärztliche Betreuung des Pferdes sorgt, um die artgerechte Haltung des Pferdes sorgt und so weiter. Und man selber seinem Geldbeutel entsprechend auch relativ schnell wieder rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, was du für Kündigungsfristen hast. 1 Monat, 2 Monate, drei Monate. Drei Monate. Ja. Was ist das im Verhältnis zu einem eigenen Pferd? Du wirst selbst schon mal ein Pferd verkauft haben. Wenn man das mit Herzblut macht, kann es sein, dass man 3 Monate lang das Pferd nicht gut verkauft bekommt. Auch länger. Ne? Also ich kenne auch etliche, die nach dem perfekten Besitzer bis zu einem Jahr und noch länger gesucht haben. Ne? Also es ist ja auch ein Stück weit Luxus, den man in der Reitschule genießt, einem Hobby eine finanzielle Kraft zur Verfügung zu stellen, aber auch zur Not wieder kündigen zu können, ja, also wieder aufzuhören. Das kannst du als Pferdebesitzer so easy eigentlich nicht. Hast du Angst davor, dass wir den Reitsport zerstören durch hohe Preise im Pensionsstall oder auch in der Reitschule?
Nein, tatsächlich nicht. Ich finde, man muss einfach auch den Leuten klar ersichtlich vermitteln, warum man diese Preise nehmen muss, dass es keine Willkür ist, dass man jetzt irgendwie hier nicht, ich sag mal, jemanden abziehen möchte und sagt, oh, ich nehme diese Preise und ich kann davon 5-mal im Jahr auf die Malediven fliegen, weil ich diese Preise verlange, sondern einfach ein Gefühl dafür vermitteln, dass einfach an diesen Tieren enorm hohe Kosten hängen, egal ob es jetzt in der Reitschule ist oder auch ein Pensionsstall, wenn er eben quasi Personal beschäftigen muss und eine Anlage unterhalten muss. Und das Wichtigste ist halt einfach immer die Kommunikation. Viele Leute sind auch einsichtig, wenn man ihnen das einfach erklärt. Das muss man einfach auch so sagen. Und deswegen sehe ich das eher ins Gegenteil. Ich finde, je besser man auch kommuniziert, was so ein Pferd eigentlich braucht, damit es auch wirklich überhaupt auf diesem Niveau gehalten werden kann, wie es zum Beispiel eben ist, wenn man ein gut ausgebildetes Schulpferd hat oder ein gut gerittenes Schulpferd, das muss man den Leuten einfach immer wieder sagen und da auch einfach ganz klar aufzeigen.
Die Pferdebranche ein Stück weit zu vereinen, ein Netzwerk aufzubauen, Menschen zusammenzuführen, die jetzt vielleicht noch teilweise aus existenzieller Not auch neidvoll aufeinander blicken und, sage ich mal, nicht unbedingt als geeinte Branche immer zusammenstehen. Das ist auch so eine Vision von mir, die ich habe, einfach im Pensionsstall vielleicht noch ein bisschen stärker als in Reitschulen, weil ich finde, dass in der Reitschule doch, wie du es ja jetzt selbst gerade an deiner Nachbarschaft gesagt hast, auch schon ein bisschen einfacher ist, den Unterschied klar zu machen. Bin ich eine Pony-Reitschule, bin ich eine Hippolini-Reitschule, bin ich eine Turnier-Reitschule, was auch immer. Unternehmernetzwerk Pferd, wäre das was für dich? Würdest du sagen, dass ein richtig reeller Austausch auf Augenhöhe, das interessiert dich auch oder machst du lieber deinen eigenen Stiefel?
Nee, also ich finde Austausch enorm wichtig. Seit wir auf Social Media, ich sag mal, sehr gewachsen sind, habe ich auch schon sehr viel Austausch und ich finde es einfach super wichtig, auch weil man sich mal neuen Input holen kann und auch mal neue Unterstützung holen kann oder einfach mal fragen, hey, wie machst du das? Deswegen finde ich sowas tatsächlich immer super sinnvoll, egal ob es eben jetzt in so einem Netzwerk ist oder halt auch eben über Social Media.
Gibt es genug Kunden für uns alle?
Auf jeden Fall.
Das denke ich auch. Das denke ich auch. Gut, abschließend, Sophia, wie wir jetzt hier stehen, hast du von deinen Erfahrungen jetzt mit deiner Premium-Reitschule, so darf ich das jetzt hier mal zusammenfassend sagen, irgendeinen Tipp an Kollegen, den du gerne da rausgeben würdest oder irgendwas, was du noch mitgeben wolltest, bevor wir uns hier vom Podcast-Hörern verabschieden?
Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch trauen müsst, eure Kostenstruktur ganz klar aufzubauen, ganz klar zu überdenken und wirklich zu überlegen, was will ich meinen Schulpferden bieten, was möchte ich meinen Kunden bieten, welchen Preis muss ich nehmen und das auch wirklich zu vertreten, das immer wieder zu erklären, wie ich schon gesagt habe, immer wieder auch darüber reden und auch den Leuten das einmal aufzeigen, das ist enorm wichtig. Und deswegen kann ich jedem Betrieb auch nur raten, überdenkt eure individuelle Kostenstruktur im Sinne eurer Pferde und eurer Kunden.
Sehr schön. Und ich glaube, das hat Sophia vor uns auch schon gesagt. Traut euch in die Sichtbarkeit. Das hat sie gerade nochmal wiederholt. Sprecht über die Themen, die uns beschäftigen, denn vieles ist da draußen Unwissenheit. Und in diesem Sinne darf ich mich von dir, liebe Sophia, verabschieden. Nochmal bedanken, dass wir hier sein durften. Und von euch auch. Denkt bitte dran, Reitstar Revolution abonnieren, ob auf YouTube oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast oder YouTube schaut. Nicht vergessen und gerne so viel wie möglich teilen. Eure Kommentare sind wertvoll für mich. Gebt mir auch gerne Input, was euch noch so interessiert. Wenn ihr Lust habt, im Podcast dabei zu sein, weil ihr etwas für die Pferdewirtschaft beitragen wollt, schreibt mich an und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Tschüss!
Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.